Offenbarung, Kapitel 3. Sein Schreiben an Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geiste Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn man das Wort liest, dann tut es einem leid, dass wir noch in dieser Zeit sind und nicht in jener Zeit. Ich glaube, in der Ewigkeit, da läuft die Uhr nicht so schnell wie hier. Das gibt so viele Leid, dass man sagt, oh, hätte man doch Zeit, darüber zu reden. Wir rühren nur den Saum des Kleides an, kratzen nur so wie ein Huhn obendrauf. In der Ewigkeit werden wir wohl graben können, wie man nach Gold gräbt. Einige fragten nun schon, wie ist es eigentlich in Südafrika? Findet jede Bauer, jede Farme das Gold auf der Farm? Schade, dass es nicht so leicht ist. Da muss man tief bohren, tief gehen. Und das kostet etwas. Da muss man Tonnen Stein aus dem Boden herausholen und mahlen, um eine Unze Gold zu bekommen. Aber so ist es auch mit dem Worte Gottes. Es ist gut, wenn wir tief gehen. Aber nicht, worüber wir gestern Abend nicht gesprochen haben, dass einige sagten, wir gehen tief und das sind nur Tiefen des Satans. Nun zu diesem Wort. Der Brief beginnt so. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Wir haben schon etwas über Engel gesagt, schon auch über die Gemeinde. Nun, dies sagt der, der die sieben Geiste Gottes hat. Die sieben Geiste Gottes, was bedeutet das wohl? Das ist sehr, sehr wahrscheinlich ein Bild des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle und Vollkommenheit, in den sieben Gemeinden. Sieben ist die Nummer der Fülle, der Vollkommenheit, das Ganze, was alles mit sich einschließt. Nicht, dass der Heilige Geist geteilt ist oder zerteilt ist oder dass da sieben Geiste sind. Nein. Er hat auch seine Gaben, die verschiedentlich sind, ist aber ein Geist. Und vielleicht heißt es sieben, die sieben Geiste im ersten Kapitel, vierten Vers, vor seinem Thron. Die sieben Geiste, die vor seinem Thron sind. repräsentiert also den Heiligen Geist in all den Gemeinden. Anschlüsse jedes Sendschreiben finden wir immer das Wort wiederholt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Ob die Gemeinde nun getadelt oder gelobt wird, ob sie gut oder schlecht ist, allen wird gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Vor dem wir nun reden über einiges im Inhalt dieses Briefes, möchte ich hierzu etwas sagen. Es ist von größter Notwendigkeit, dass die Gemeinden Jesu ein Ohr haben, zu hören, was der Heilige Geist sagt. Wir versuchen in Afrika, all denen, die zum Glauben kommen, dieses gleich beizubringen. Zum Beispiel sagen wir ihnen, du bist jetzt ein Schaf Jesu, wenn du dich bekehrt hast und bist wiedergeboren. Dann bist du ein Schaf Jesu. Er ist der gute Hirte, der große Hirte. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wecken das in dem Menschen, dass er gleich das Bewusstsein hat, dass er nun verbunden ist mit dem Herrn und dass er ein Ohr haben muss für das, was der Herr ihm sagt. Und dass der Herr immer wieder betont, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Nun, wir in Afrika sind sehr primitiv und einfach. Dann sagt der Schwarze, warum sagt der Herr, wer ein Ohr hat? Die Luther-Übersetzung sagt, wer Ohren hat. Eigentlich im Griechischen ist, wer ein Ohr hat. Warum nun ein Ohr? Wir haben doch zwei Ohren. Sollen wir denn nur mit einem Ohr hören, mit dem anderen nicht? Dann sagen sie, nein, Gott macht keinen Fehler. Wir haben zwei Ohren, aber mit dem einen hören wir danach, was um uns herum geht und gleichzeitig mit dem anderen, was Gott dazu sagt. Zum Beispiel Petrus, als Ananias kam und brachte seine Spende, seine Gabe. Ananias sagte dem Petrus sozusagen, dass alles auf dem Altar wäre. Hätte Petrus mit beiden Ohren danach gehört, dann hätte er den Ananias selig gepriesen. Aber mit dem einen Ohr hatte gehört, was der Ananias sagte, mit dem anderen, was der Herr dazu sagte. Und da sagte der Heilige Geist ihm, du, das stimmt nicht, was er dir sagt, das ist eine Lüge. Also, wenn wir mit einem Menschen sprechen, dann nicht mit beiden Ohren bei ihm. Was er uns sagt, hören wir mit einem, mit dem anderen, bildlich gesprochen, sagen wir, Herr, was sagst du dazu? Du Geist der Wahrheit, du Geist des Lebens, was sagst du hierzu, du Geist der Weisheit. Und das ist den Menschen denn eine große Hilfe. Dann sagen wir denen so, nun höre dazu danach, was der Herr dir sagt. Wir müssen immer ein Ohr zu haben, zu dem, was der Geist Gottes uns sagt. Nun, wir in Afrika haben große Probleme. Manche Probleme. Nicht nur so, wie es in den Zeitungen geschrieben steht. Ich muss offen eingestehen, dass sie in mancherlei, in manchem viel mehr wissen über unser Land als wir selber. Und wenn man weit entfernt ist, dann weiß man ja auch alles. in Gänsefüßchen alles. Und auch etwas besser, als was die Menschen das wissen. Nun haben wir manche Probleme. Ein Problem ist, dass die Schwarzen nicht so sind wie wir sogenannten christlichen Nationen. Die haben mehrere Frauen. Wir sagen, der Mann soll nur eine Frau haben. Trotzdem einige nicht so sind. Ich war schon in einer Gemeinde, wo die Gemeinde mir sagte, dass ihr Pfarrer zwei hatte. Und ein anderer, der hatte fünf Mädchen zur gleichen Zeit. Ja, was soll dann geschehen in einer Gemeinde, wo das so aussieht? Wenn der Führer so ist, sagt er, wie der Herr, so das Vieh. Nun kommen einige zum Glauben. Dann sagen sie uns, ich habe fünf Frauen. Ich weiß von einem, der 21 Frauen hatte. Eine 66. Und ich bin jetzt ein Kind Gottes, was muss ich tun? In Ostafrika sagen die Missionare, du musst sie alle entlassen und die Erste behalten. Dann gehen die Frauen und die Kinder weg, werden fortgejagt und sie sagen, das Christentum ist grausam. Nun haben wir keinen Mann mehr, haben wir keine Kinder, haben wir keinen Vater und sind auf der Straße. Christus ist ein harter Mann. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Manche sagen so. Bei uns im südlichen Afrika machen die Kirchen das so. Wenn sie solche sich bekehren, dann können die Frauen sich taufen lassen, zum Tisch des Herrn kommen, Gemeindeglieder werden, aber der Mann nicht. Dann sagen die Frauen, ja, aber wie? Wir sind ja genauso schuldig wie der Mann. Aber das wird denn gemacht. Dann gibt es auch an einem anderen Teil unseres Erdkreises, wo die Christen das so machen, dass die Frauen können dort bleiben und wohnen mit dem Mann, aber keinen ehelichen Umgang mehr haben, nur mit der ersten Frau. Und sehen Sie, drei Beispiele von verschiedenen Teilen der Erde, jeder sagt etwas anderes. Nun hatten wir das Problem, die Menschen kamen zum Glauben und sagen, was müssen wir jetzt machen? Ja, was sagen wir ihnen nun? Dann haben wir das so gemacht und machen das so. Sagen wir den Menschen, wenn einer nun kommt und sagt mir, Erlo, ich habe ein halbes Dutzend Frauen, was soll ich machen? Begehren Sie das nicht. Eine Frau kann schon ein Problem sein, wenn man ein halbes Dutzend hat. Wie ist das? Ich könnte Ihnen vieles erzählen. Und Frauen können ja auch neidisch sein. Und wenn er denn mit der eine lächelt, nicht, dann ist die neidisch. Und das hat manches, was dafür spricht und manches dagegen. Dafür auch in Gänsefüßchen. Das versteht ein Europäer nicht. Aber so kann man mit den Schwarzen reden. Dann sagen sie, denn bei ihnen ist ja, je mehr Frauen der hat, der Mann hat je höher der Stand. Bei ihnen ist das nicht etwas Schreckliches. Das ist etwas Ehrwürdiges und etwas Großes. Bei solch einem Mann schaut man hinauf. Aber da gibt es manches Not, manche Not, da kommt mancher Mann und sagt, du, was soll ich jetzt anfangen mit meinen Frauen? Sagen wir, du hast die gewählt, wir haben dir nicht gesagt, heirate so viele Frauen, du musst dasselbe, wir sagen, aussortieren, du musst dasselbe schlichten, das können wir nicht. Und dann kommen die zum Glauben und sagen, ja, was nun? Dann würde ich nun sagen, ich bin nicht der liebe Gott. Wenn ich der liebe Gott wäre, dann könnte ich dir sagen, was du zu tun hast. Zweitens, ich bin auch nicht dein Herz. Wenn ich dein Herz wäre, dann wüsste ich vielleicht, was zu sagen. Aber das bin ich nun, ich bin von keinem. Ich bin nicht dein Herz und ich bin nicht der liebe Gott. Aber was ich dir sagen kann, hast du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben? Ja. Bist du sein Eigentum? Ja. Bist du sein Schaf? Gut. Denn ist er der gute Hirte? Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Dann geh nach Haus, rede zu deinem Hirten, frag ihn, was du tun sollst. Und dann sagst mir, was er dir gesagt hat. Es ist das überall in der ganzen Welt. Die weißen Völker, große Schwierigkeit. Sie sagen, wie redet Gott? Wie hat Gott zu Abraham geredet? Wie hat er zu Mose? Eine hörbare Stimme? Wie? Ich bin schon so lange Christ und weiß nicht, wie redet Gott. Aber die Heiden, die bekehren sich heute. Im nächsten Augenblick sagt man ihnen, du musst tun, was der Herr sagt. Und kein Problem für sie. Nach einigen Tagen kommen sie und man sagt, hat der Herr dir was gesagt? Dann sagen sie ja. Dann sagen wir, komm zurück, sag uns, was der Herr dir gesagt hat, ob das auch biblisch ist. Schriftlich. So kam ein Mann, ein ganz harter Mann. Wir evangelisierten in dieser Umgebung und dann sagten uns die Menschen, geht, bekehrt den. Wenn der sich bekehrt, dann werden wir es uns überlegen, uns zu bekehren. Er war in der Politik, er hasste den Weißen, wollte nichts vom Evangelium wissen. So versteckten sie sich hinter diesem Mann. Die Christen beteten und da bekehrte er sich. Aber er hatte nur zwei Frauen. Und er kam gleich demselben Tag noch und sagt, du, was soll ich machen? Ich habe zwei Frauen. Ich will dir auch sagen, warum ich zwei Frauen habe. Bei den alten Zulus wurde das so gemacht, die Eltern schusteten die Kinder zusammen. Und das Kind tat es aus Liebe zum Vater und zur Mutter. Nun waren da zwei Familien, die Eltern des Sohnes, die hatten Freunde und die hatten eine Tochter und diese hatten den Sohn. Dann haben die Eltern das zusammengeschustert. Aber er hatte keine Liebe für diese Frau. Und dann hat er geheiratet aus Liebe zu den Eltern. Und die hat ihm 6 feine Söhne in diese Welt gebracht. Aber nachdem sagte er sich, was, nun sind meine Eltern tot. Ich habe mit einer Frau gelebt, die ich nie geliebt habe, hatte kein Gefühl für sie. Nun suche ich eine aus nach meinem Geschmack. Und die ich liebe, hatte sich eine Junge ausgesucht und die geheiratet. Und dann hatte die erste vernachlässigt und lebte nur mit der Jungen. Nun nach heidnischer Sitte, wenn eine mehrere Frauen hat, zum Beispiel ein halbes Dutzend, dann ist er eine Woche mit dieser, geht alles nach Regel, die nächste Woche mit der, dann eine Woche mit der. So geht er denn herum, in den Kreis. Aber er blieb nur bei der Jüngsten. Und dann wurden die Kinder von der Erstfrau ganz verbittert. Die haben den Vater gehasst. Die Frau auch. Da bekehrte er sich und sagte, was soll ich nun machen? Ich sagte, du, ich bin nicht der liebe Gott. Ich bin auch nicht dein Herz. Wenn du aber ein Schaf Jesu bist, geh zurück. Schließe die Tür zu, höre, was er dir sagt. Dann wird manches Problem gelöst. Wenn ich ihm sage, trenne dich von der einen oder tu dies und das, dann sagt er, oh, der Christ, der Pastor, der hat mir so gesagt. Und wenn es verkehrt geht, dann sagt er, der hat das Schuld. Nach 2 Tagen traf ich ihn wieder. Ich sage, du, hat der Herr dir was gesagt? Dann sagt er, ja. Was hat er dir gesagt? Er sagt, ich habe furchtbar gesündigt. Ich hätte nie die zweite Frau nehmen sollen. Und dann ist es noch schlimmer geworden, dass ich die erste Frau mit den Kindern vernachlässigt habe. Nun ist ihr Herz voll Groll und Hass gegen mich. Und von nun ab, das Erste, ich muss zu der Frau, zu den Kindern um Vergebung, um Verzeihung bitten. Das Zweite, ich muss sie ganz überein gleich behandeln. Ich darf keine vorziehen. Wenn ich Geld schicke nach Hause, dann zu der ersten Frau und die bekommt genau das, was die zweite Frau bekommt. Gleich behandeln. Ja, ich habe ja gesagt, komm zurück, dann prüfen wir es, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Wie prüft man das? Darüber sagt die Bibel eigentlich nichts. Gar nichts. Aber ein Bischof, ich weiß nicht, was in der Elbefelde ist, in der Lutherbibel ein Bischof, sei der Mann eine Frau. Aber dieser ist nun kein Verkündiger des Evangeliums, kein Bischof. Was sagt man dazu? Ja, ich wusste nicht ein noch aus. Dann habe ich ihn gefragt, bist du dir das ganz klar, dass das Jesus war, der zu dir geredet hat? Er sagt, ja, zweifle ich nicht daran. Ich sage, gut, die Bibel sagt, ein Baum erkennt man an seine Frucht. Du bist mir wie ein Baum jetzt mit Blättern. Aber ich möchte jetzt sehen, was für Frucht dieser Baum bringen wird. Ich sage, gut, dazu kann ich nichts hinzufügen, werde auch nichts nehmen. Ich will die Frucht sehen. Und wissen Sie, was geschehen ist? Erweckung brach aus in diesem Gebiet durch diesen Mann. Die Heiden sagten, was? Wenn Christus das schaffen kann, dass ein Mann, wenn er seine Frau nicht liebt, gleich behandelt wie die, die er liebt und keine vorzieht und mit beiden lebt und das wieder in Ordnung bringt mit der ersten Frau, dann ist das Richtige. Und da kam eine nach dem anderen zum Glauben. Und Gott gebrauchte dieses. Die Mauern Jerichos in diesem Gebiet zerbrachen. Und die Heiden sagten, es gibt nichts in dieser Welt, das das schaffen kann, was das Evangelium Jesu Christi schaffen kann. Dann geschah etwas Seltenes, kurz darauf, dass da plötzlich die junge Frau. Da ging er zur ersten Frau und sagte, wärst du bereit, um die Kinder der jüngsten Frau zu dir zu nehmen? Sie sagte ja. Und da lebten die glücklich zusammen. So wird manches Problem gelöst. Dadurch, dass der Mensch ein Ohr hat zu hören, was der Geist sagt. Jedes Glied in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Organismus, nicht eine Organisation. Die Welt hat Organisationen, aber im Reiche Gottes, in der Gemeinde Gottes, ist das keine Organisation. Da kann man nicht organisieren. Du tust das, du tust das, du tust das. Der Herr ist im Regimente. Er führt durch seinen Geist. Er hat den Geist und gibt den, wie er will, wo er will und wie er will. Er wirkt durch den Heiligen Geist. Genauso, wie Sie jetzt sehen, dass ich hier bin. Wir sind tausende Kilometer, 11.000, 12.000 Kilometer entfernt. Wie ist das zu erklären? Wir haben das nicht organisiert, dass ich hier bin. Jetzt Pastor Rizzo, hier bin ich. Hätte er nicht gehört und wäre er nicht gehorsam gewesen, was der Geist ihm sagte, und ich in Afrika, wären wir jetzt nicht hier. So wirkt der Geist Gottes in der Gemeinde. Und Jesus wirkt durch seinen Geist. Und darum ist es von größter Notwendigkeit, dass der Heilige Geist nicht betrübt wird, dass der Heilige Geist nicht gedämpft wird, sondern freien Lauf hat in der Gemeinde, dass er wirken kann, wie er will und dass wir hören, ein Ohr haben zu hören, was er sagt. Vielleicht könnte ich ein paar Minuten dazu gebrauchen, um nur etwas zu erzählen auf diesem Gebiet. Zum Beispiel, eines Tages waren eine Gruppe der Mitarbeiter auf der Missionsstation Kwasitsabantu. Plötzlich eines Tages rief ein Mitarbeiter aus der Transkei mich an und sagte, Erlo, was machst du nächste Woche Dienstag? Ich sagte, Bruder, Nächste Woche Dienstag habe ich Menschen aus Kapstadt, 1600 Kilometer entfernt. Wir haben uns länger nicht gesehen, schon ein paar Jahre, und die kommen, um mich zu sehen, mit mir zu sein. Sagte gut. Und fügte nichts hinzu, liest das einfach. Nach einigen Tagen rief er wieder an und sagt, Erlo, ist das noch immer so, wie du es mir sagtest, mit nächster Woche? Ich sagte, ja, gut, wie geht's euch? Es geht uns gut, uns auch. Dann kam der Tag, also Dienstag, dies war nun zum Beispiel der Montag, ein Tag vor dem, der Montag. Montagnachmittag, 3:45 versammelten wir uns mit einigen verantwortlichen Brüdern auf der Missionsstation zu einer Gebetsstunde. Plötzlich sagte eine, du, seltsam, ich fühle, als ob wir nach der Transkei müssten. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle so. Diese Person kenne ich und kenne ich gut. Wenn diese Person etwas sagt, dann horche ich sehr oft. Einige Menschen reden und es geht mir nichts an, was sie sagen. Einige reden, dann horche ich auf. Man braucht nicht lange mit einem Menschen zu sein, dann weiß man, wo der steht. Und dann weiß man, ob seine Worte nur ein leeres Geschwätz sind oder ob sie Bedeutung haben. Ich horchte gleich auf. Ich sag mal, fühlst du so? Ja. Warum? Seit wann? Und betete in meinem Herzen. Ich sagte, Herr, was sagst du dazu? Und da fühlte ich in meinem Herzen, tu das. Ich sagte zu 5 Mitarbeitern, seid ihr bereit, dass wir in eine Viertelstunde losfahren? Ich habe Besuch hier, ich gehe jetzt zu Ihnen und sage, ich bitte um Entschuldigung. Wenn Jesus ruft, dann müssen wir alles liegen lassen. Jesus hat ja mal einen gerufen, der gerade verheiratet war und der sagte, ich habe gerade eine Frau genommen. Ich kann die nicht alleine lassen, die wartet auf mich. Er hat wohl gesagt, Schatz, ich bin gleich wieder zurück, wie Jungverheiratete das machen. Und da ist ihm sein Himmel verloren gegangen, sozusagen. Der andere sagt, ich habe Kühe gekauft. Der andere sagt, mein Vater ist gerade gestorben, den muss ich beerdigen. Wären die Menschen doch gehorsam gewesen, ist das größte Vorrecht, wenn Jesu ruft, alles fahren zu lassen. Vielleicht, wenn der Erste, der gerade verheiratet war, gefolgt hätte, Jesu Ruf, hätte Jesus einen Engel, vielleicht wäre Gabriel, dieser Frau erschienen und gesagt, sorge dich nicht, er ist mit dem Herrn. Vielleicht die Kühe, wäre der Eigentümer gehorsam gewesen, wäre Gottes Segen herabgekommen. Nur die Ewigkeit wird sagen, was die Kühe erreicht haben. Und der Dritte, wäre der dem Herrn Jesus gefolgt, vielleicht hätte die Beerdigung nie stattgefunden. Vielleicht wäre Jesus um einen Kreis gegangen und hätte den Vater auferweckt. Aber da ist der Ruf Jesu verloren gegangen, der Lohn damit und der Vater von den Würmern gefressen. Das ist Torheit, wenn Gott ruft und wir folgen nicht. Ich sagte, Herr, bereite den Weg vor, als ich zu diesen Leuten ging und sagte, ich bitte um Entschuldigung, ich muss weg. Sie sagen, wir verstehen das. Lass dich nicht aufhalten. Gehe. Ich sagte, danke, Herr, so hast du den Weg geebnet. Wir fuhren um 4 Uhr los. 8 Stunden nahm die Reise, bis wir dort ankamen. Also, wir kamen Mitternachtsstunde an, um 12. Die hatten ein großes Zelt aufgeschlagen, schliefen in kleinen Zelten, die Mitarbeiter. Als das Licht aufs Zelt warf, sahen wir, sie kamen wie die Ameisen aus dem Zelt. Einige hielten sich an den Kopf. Als wir aus den Wagen stiegen, sangen einige weinten. Wir sagten, was ist dann bloß los? Was ist dann bloß los? Was ist geschehen? Schlaft ihr dann nicht? Sie sagten, oh Herr, wir danken dir, dass du Gebete hörst. Da erzählten sie uns die Geschichte. Der Leiter in diesem Bezirk, der fühlte sich gedrungen, in der vorigen Woche deinem Wagen herumzufahren ins ganze Gebiet mit einem Lautsprecher und machte bekannt, nächsten Dienstag wird Erlostegen hier bei uns sein. Kommt alle zur Wortverkündigung. Bringt auch die Kranken mit. Er ist ein ganz, ganz kühner Mann. Der macht nicht solche tolle Sachen. Aber an diesem Tag hat er es getan. Er sagte, weiß nicht warum. Er sagte zu einem schwarzen Bruder, fahr du den Wagen. Ich stehe hinten auf dem Wagen mit dem Lautsprecher und durch das ganze Gebiet in die Berge hinein und Täle. Nächsten Dienstag kommt Erlostegen. Der wird euch das Evangelium verkündigen. Bringt auch die Kranken. Er wird für die Menschen beten. Sagt mir aber nichts. Fragt nur Erlo, könntest du am Dienstag kommen? Ich sage, nein, es tut mir leid, das geht nicht. Und da schweigte. Er sagt, ich habe geschwiegen. Denn ich habe gesagt, Herr, wenn ich mich geirrt habe, dann tue ich Buße. Ich will keinen fremden Geist folgen. Aber wenn du das warst, dann rühre den Elo an, wo er ist, und bringe ihn. Und dann haben sie in dieser Nacht gebetet. Keine ging zu Bett und sagten, Herr, wir fühlen, dass dein Bote kommen soll. Bringe ihn doch. 4 Uhr rührte der Herr uns dort an. Wir fuhren los, nach 8 Stunden waren wir dort. So. Warum sollten wir nun noch nachts kommen? Wir hätten ja am nächsten Tag, weil die Versammlung war ja am nächsten Nachmittag. Wir gingen zu Bett. Morgens früh machte dieser Mann sich auf, ging zum König des Stammes und zu dem Stammeskönig und sagte, du, ein Weißer ist hier, der kommt aus dem Zululand, der wird uns heute das Evangelium verkündigen. Da sagte König, du, der Minister von der Regierung, der kommt heute und redet zum Volk. Sag doch deinen Freund, deinen Kollegen, dass er kommt. Er kam zurück, weckte mich gleich. Er sagt, Elo, steh auf, du sollst mit zum König. Der Minister von der Transkei-Regierung, der kommt, der redet zum Volk. Und du kannst auch zugegen sein. Wir gingen los zu Fuß, gingen dorthin. Als wir dorthin kamen, da sagte der König, setz 2 Stühle ganz vor, wo der Minister sitzen wird. Da saßen wir vor diesem ganzen Stammes, den ganzen Stamm, der dort versammelt war, und warteten nun auf den Minister. Plötzlich kam ein Polizist an mit einem Brief, überhändigte den, gab den Sekretär des Königs, und da ein Telegramm. Das hat so gewittert, so gerechnet, dass Böcken im Weg gewaschen sind. Wir sind durch strömende Flüsse gefahren und mit knapper Not dort angekommen. Er kann nicht kommen, so möglich. Da sagt der König, so, nun kommt der Minister nicht. Du, kann dieser Verkündiger des Evangeliums diesem Volk etwas sagen? Ja, sehen Sie, warum wir schon den Morgen gleich da sein mussten? Da hatten wir die herrlichste Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Und die Menschen waren wie butterweich. Die nahmen uns die Worte ab. Die tranken alles in sich ein. Wunderbar, wie das war, gar nicht zu beschreiben. Als fertig war, steht der Kollege auf und sagt, Erlo, nun können wir gehen. Da sitzt ein Blinder vorn. Als wir den vorbeigingen, sagte er zu ihm, du kannst kommen, denn kann dieser Mann über dich beten. Ich sagte zu ihm, Joe, wie kannst du so etwas sagen? Ja, nun bist du doch hier und bist du nicht dazu bereit. Ich sage, ja, aber wie kannst du sowas sagen? Gehen weg. Ich sage, Joe, für den bete ich jetzt nicht. Den kann er warten bis heute Abend nach dem Dienst, dann werde ich für den beten. Ich war kaum im Zelt, da kam Joe und sagt, Elo, der Blinde ist schon da, könntest du über ihn beten? Ich sage, Joe, du weißt doch, ich bete nicht für ihn. Erst das Herz, dann der Leib. Darum sagt die Bibel, bekennt erst eure Sünden, bereinigt euer Leben. Erst die geistliche Heilung, dann der Leib. Der steht an zweiter Stelle. Da sagt er, das hat er schon gemacht. Der hat sein Leben dem Herrn Jesus übergeben, hat auch gebeichtet. Könntest du jetzt mit ihm beten? Oh, Joe, ich kann jetzt mit dem Menschen beten, denn wird er nicht sehend und die Menschen haben das gehört und was sagen sie denn? Das wird nicht so gemacht. Aber als Bote Gottes geht es nicht immer, wie man sich dasselbe denkt. Habe ich mich dahin geschleppt, mit dem Mann gebetet und was tat der Herr Jesus? Er öffnete seine Augen. Da ging der Blinde sehend zurück, sagte kein Wort, aber jeder beobachtete ihn. Ging zurück zu dem König und sagte, was ist geschehen? Da sagte der Könige hat mich angerührt. Bei der nächsten Versammlung waren Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen versammelt. Nach der Wortverkündigung hat was gar keine ohne Einladung den das Zelt verlassen. Das gibt das, dass oft über 95% sich bekehren. Ohne Einladung. Man schließt die Versammlung und die Menschen gehen nicht weg. Sind wie geklebt an ihre Bänke. Ja, nun könnt ihr heim. Sie sagten, wir können nicht heim. Wir müssen Frieden mit Gott machen. Wir sind Sünde. Weist uns den Weg zu Jesus. Das sagt der, der die sieben Geister hat, der den Heiligen Geist hat, der Welt die Augen öffnet über die Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Ohne Geist gibt es keine Erweckung, es sei denn, dass es Geister sind und ein anderer Geist, aber nicht der Geist Jesu. Es ist von größter Notwendigkeit. In jedem Sendschreiben heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist sagt. Und wir müssen das lernen, die Stimme des Herrn zu hören, diese zu folgen, dass er uns führen und leiten kann. Und dann nicht nur die sieben Geister, sondern auch die Sterne. Und Sie wissen, wo der Stern ist, die sieben Sterne in der Hand. Der Hirte der Gemeinde ist in der Hand des Herrn und muss dort bleiben. Und keine Gemeinde soll den Hirten aus des Herrn Hand nehmen. Der Hirte, der Engel der Gemeinde, taucht nur, wenn er in der Hand Gottes ist. Ein Pfarrer fragte mich eines Tages, Elo, sag mal, wenn du predigst, rührst du mal die Sünden an? Ich sag, warum? Er sagt, ich habe es letzten Sonntag versucht, nur zwei Sünden. Und dann wurde die Gemeinde so ungemütlich. Dann habe ich schnell gelassen. Meine Gemeinde duldet das nicht. Es gibt arme Kreaturen in dieser Welt. Arme Pfarrer, die nur das sagen können, was die Gemeinde duldet. Solche Pfarrer taugen nicht. Die fahren mit der Gemeinde ins Verderben. Die gehören in der Hand Jesu. Der Pfarrer ist nicht in der Hand der Gemeinde. Nie, dann taucht er nicht. Dann ist er ein fallender Stern. Im Englischen heißt es a fallen star. Ein fallender Stern. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann. Aber ein Stern, der gefallen ist oder der fällt, dem gehört da in der Hand Gottes. Und wenn er in der Hand des Herrn ist, hat er Vollmacht, hat er Autorität, hat er Kraft, hat er Leben. Wenn er nicht da ist, ist er nur ein Clown, ein Schauspieler, das alles. höchste Kompliment, was man ihm geben kann. Er gehört im Zirkus, wo die Affen und Paviane sind und die Elefanten und die Esel. Da gehört er hin. Aber nicht auf der Kanzel. Wer auf der Kanzel steht, muss in der Hand Gottes sein. Ja, aber dann, was macht er nicht mit uns? Was fängt er mit uns? Da ist er am besten aufgehoben. Dann ist er der Kleinste. Dann ist er der Letzte. Dann ist er der Rechte. Wünschen Sie sich solch einen Stern, der in der Hand Gottes ist. Und sorgen Sie dafür, dass er dort ist. Und sagen Sie ihm, du musst in der Hand Gottes sein. In der Hand Jesu. Sonst wollen wir dich nicht. Glücklicherweise habe ich solche Menschen um mich geschart, die mir sehr oft sagen, Elo, sag uns die Wahrheit. Wenn du uns die Wahrheit nicht sagst, dann können wir dich nicht gebrauchen. Solche Menschen irre ich. Die anderen taugen nicht. Nun zu unserem Text. Der erste Punkt. An eine Gemeinde, die den Namen hat, dass sie lebt und ist doch tot. Dieser Brief ist gerichtet an eine Gemeinde, die bekannt war und anerkannt war, von der gesagt wurde, dass sie eine lebendige Gemeinde ist. Sind Sie eine lebendige Gemeinde? Dann ist dieser Brief auch an Sie gerichtet. Dieser Brief ist gerichtet an Menschen, die den Namen hatten. Das ist eine lebendige Gemeinde. Das sind keine tote Christen. Das ist keine tote Gemeinde. Eine lebendige Gemeinde. Den Namen hatte diese Gemeinde. Aber lebendig vor den Menschen und nicht vor Gott. Es ist eine Sache, was wir sind vor den Menschen. Eine andere Sache, was wir sind vor den lebendigen Gott. Und was zählt, ist nicht, was wir vor Menschen sind, sondern was wir vor Gott sind. Wir sollten immer Gott im Auge haben. Es gilt nicht, es zählt nicht, was Menschen von uns denken, was Menschen sagen. Aber was Gott sagt, das ist das Ausschlaggebende. Das ist das Entscheidende. Was nützt es, wenn wir von Menschen gelobt werden, hochgepriesen? Aber bei Gott sind wir verwerflich. Was nützt es, wenn wir auch sagen, wir sind Jesu Eigentum? Wir sagen, Herr, Herr, Kyrios, Kyrios. Das bedeutet, wir sind sein Eigentum. Er sagt, ich kenne euch nicht. Nur die den Willen tun des Vaters im Himmel, nicht den Willen der Frau, den Willen des Mannes, den Willen des Kindes, den Willen der Eltern, sondern den Willen Gottes. Nur die. Dann kommen manche mit dem Beweis und sagen, hey, wir haben ja böse Geister ausgetrieben in deinem Namen. Wir haben ja Wunder getan in deinem Namen. Sie sind sich des fest überzeugt. Sie sind sich das ganz klar. Wir sind wahre Christen, lebendige Christen. Das waren sie vor ihren eigenen Augen, Augen der Menschen, Augen der Welt. Aber vor Gott war es eine vollkommene andere Sache. Lieben Freunde, wie sieht es aus bei uns vor Gott? Nicht vor Menschen. Menschen können wir etwas vormachen, aber den lieben Gott nicht. Ihm nicht. Wie sieht es aus? Bei uns und mit uns und in uns. Vor den Augen des lebendigen Gottes. Paulus sagt ja, wenn ich noch menschengefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Dann bin ich Christi Knecht nicht. Das ist eine Sache. Menschen zu gefallen, eine andere Sache, Gott zu gefallen. Und das sollte das Ziel sein. Jede Gemeinde, jedes einzelnen Christen, auf das ich Gott wohlgefalle. Und der Herr sagt, wache auf. Sie war nicht nur eine Schlafende, sie war auch eine Tote, auch eine Schlafende. Und nicht nur eine Schlafende, sondern eine tote Gemeinde. Sie schlief ganz ruhig, war zufrieden. Und der Herr sagt, wach auf, wach auf. Sie war eine gleichgültige Gemeinde. Ich las etwas heute, ich sah da ein Schriftstück, das schon sehr alt, vom 10. November 1980. Und in diesem Blatt war etwas geschrieben über den Papstbesuch hier nach Europa. Und dann stand dort die Reaktion der Deutschen, dass 33% insgesamt Protestanten eingeschlossen dafür waren, dass der Papst käme. 10% waren dagegen. 57% sagten, ist mir gleichgültig. Ist mir gleichgültig. Sehen Sie, dass der größte Prozentsatz der Deutschen sagte, ist mir gleichgültig. Das ist eines der gefährlichsten Sachen im geistlichen Leben, die Gleichgült. Nun, lieben Freunde, vielleicht können Sie gleichgültig sein, ob der Papst kommt oder nicht. Aber wenn es um Gott geht, ist es eine Sünde, um gleichgültig zu sein. Gleichgült über unser eigenes Interesse, gut. Unsere Familienangelegenheiten können wir gut sprechen. Aber gleichgültig sein gegen Gott ist eine gefährliche Sache. Gleichgültig sein im geistlichen Leben. Wir können schlafen. Oft ist es gut, wenn wir schlafen. Den Rat gebe ich besonders junge Leute, die heiraten wollen und nur Mädels im Kopf haben und Mädels, die Jungs im Kopf haben und schlaflose Nächte haben, sage ich, du, als Adam, als Gott bereit war, ihm eine Gehilfin zu machen, hat Gott einen tiefen Schlaf über ihn gebraucht. Das ist das Beste für einen Jungen. Der soll beten, hey, bring einen tiefen Schlaf über mich. Wenn es Gottes Zeit und Gottes Punkt, Zeitpunkt ist, dann bringt er die Eva. Ist gut, wenn sie aus Gottes Hand kommt. Schlecht, wenn sie aus einer anderen Hand kommt. Dann liegt kein Segen darauf. Also, wegen das können wir ruhig schlafen. Aber wegen Gottes Wille, dass der erfüllt wird in unserem Leben, dass wir geistlich gesund sind, dem Herrn folgen, können wir uns das nicht leisten, dass wir gleichgültig, oberflächlich sind. Das braucht unsere ganze Energie, vollen Einsatz, alle Kräfte. Da müssen wir auf, wir sagen in Afrika, in anderen Sprachen, auf Zehenspitzen gehen. Da müssen wir auf der Hut sein. Da heißt es wachen, dass uns nichts verloren geht. Da geht es um unser Seelenheil. Da geht es um die Ehre Gottes und den Willen Gottes in unserem Leben. Da muss alles zurückstehen, alles im Hintergrund sein. Der Welt tot sein, aber dem Herrn lebendig. Und nur für ihn. Darum muss es gehen. Nicht eigene Gefühle, nicht eigene Wünsche, nicht eigene Ziele. Ein Strich dahindurch, ein roter Strich. Und sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Wie der Saulus, als er auf sein Angesicht lag, auf dem Boden war. Da sagte Herr, was willst du? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, was willst du? Und er sagt, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Er hat die Sache nicht mit Fleisch. Er war ein Pharisäer, geboren von einem Pharisäer. Sein Vater war Pharisäer. Und er konnte nicht zurück und sagen, Vater, was ist deine Meinung hierüber? Er musste ihm folgen. Der Herr aller Herren. Der Meister hat er gerufen. Herr, was willst du, dass ich tue? Er sagt, gehe hin. Da ist ein Mann, der deine wartet. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Der wird dir sagen, Jesus muss Herr sein in unserem Leben. Und nur was er sagt, gilt, alles andere nicht. Unverrückt müssen wir ihm folgen. Ganz ihm ergeben sein. Er, unser Ein und Alles in unserem Leben. Ganz. Gleichgültigkeit weg. Schlaf weg. Tod weg. Und nur ihm leben und wachend, nur für ihn, gegen Sünde, Tod, Welt, Satan, aber dem lebendigen Gott zum Dienst bereit. Ich habe deine Werke vor Gott nicht völlig erfunden. Eine Gemeinde, die bekannt war, die den Namen hat als lebendig. Wir lesen von keiner Trennung. Wir lesen nicht, dass da Trennungen war. Es war vielleicht, sie waren sich eins in diesem. Hatten Werke, aber die Werke waren nicht völlig. Da war Halbheit in ihrem Christentum. Alles, was sie taten, wurde gekennzeichnet mit der Halbheit. Die haben gebetet, aber das waren leere Gebete. Die hatten den Schein eines gottseligen Lebens und Wesens, aber nicht die Kraft. Die hatten die Lehre, Eha, aber gleichzeitig war die Lehre eine Lehre, EE. Also, es war alles dort. Die Werke waren dort. Aber nicht völlig. Nicht vollkommen. Nur halb. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Die hatten den Namen, aber nicht das Leben. Die hatten den Schein, aber nicht das Feuer. Zum Beispiel, die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir können geben, aber ohne Freude. Sehen Sie? Wir können etwas tun und sagen, ja, das ist zwar unsere Pflicht, in dieser Gemeinde muss das so gehen. Oh, wehe uns, wenn wir das nicht tun. Wehe uns. Wir tun es, weil das die Regel der Gemeinde ist. Aber wir tun es nicht, weil Gott in uns ist. Und er uns dazu dringt. Und er uns dazu führt. Ja, das Äußere ist da. Das muss so sein. Ach, aber es wäre auch gut, wenn wir es anders machen könnten, nicht? Aber weil es nun unsere Regel und unsere Mode und unser Gesetz ist in der Gemeinde, nun muss es so gehen. Aber das Herz ist nicht in der Sache. Und dann ist es ein totes Leben. Ein totes Christentum. Wir sind Christen. Die Freude ist aber nicht da. Wir sind Christen, der Friede ist aber nicht da. Geht alles drunter und drüber. Und wenn wir in diesem Boot sind, das hin und her schaukelt auf dem Sturm, dann ist es auch Sturm in uns. Es ist nicht vollkommene Friede. Dann sind wir wie die Jünger, die den Herrn wecken müssen und sagen, wir trinken. Und er sich schallt wegen ihren Unglauben. Nicht Friede. Mitten im Sturm. ihre Werke nicht völlig erfunden. Und Gott ist nicht zufrieden mit einer Halbheit. Sie hatten auf den rechten Weg begonnen, aber sind nicht völlige Christen gewesen. Die Werke waren nicht völlig. Und darum sagt der Herr, wenn ihr auch den Namen habt, dass ihr lebendig seid, ihr seid tot. Ihr seid wie ein Leib. Nein, nicht wie ein Leib, wie eine Leiche. Ohne Seele, ohne Geist. Die Nase ist da, die Augen auch. Die Hände auch, die Füße auch. Aber Verwesung hat stattgefunden. Es ist nicht mehr ein Leib, es ist eine Leiche. Und ein Christ, bei dem die Werke nicht völlig sind, nur halb, ist eine Leiche. Nur das Schade ist, große Schade, dass die Leichen auf den Friedhof bekommen und dass wir die toten Christen in der Kirche behalten. Welch ein Segen wäre das, wenn man die beerdigen könnte. Aber nun werden sie von Würmern in die Kirche gefressen. Und unter der Botschaft fressen die Würmer, die argen Gedanken, die bösen Gefühle, das harte Herz. Wenn es auch heißt, heute, so du meine Stimme hörst, verstocke, verhärte dein Herz nicht, wird es verhärtet. Dieser satanische Wurm, der frisst da, der rebelliert, der bäumt sich auf, der öffnet sich diesem nicht. Da ist die Bitterkeit. Das sind alles Würme, die die Leiche fressen. Tod, kein Leben. Trotzdem, es heißt, der lebt. Aber in Gottes Augen ist die Gemeinde eine Leiche. Und mit Leichen können wir nicht leben, wenn die Verstorbenen uns auch teuer und wert sind. Und wenn es das eigene Kind ist oder der eigene Vater, der muss hinausgetragen werden auf den Friedhof. Und Gott sagt, nein, seine Leiche. Eine Leiche. Welch ein Bild. Welch ein Bild. Ihre Werke nicht völlig gefunden. Das erinnert uns an den König in Babylon. Wissen Sie, Belsatzar, auf Deutsch. Belsatzar, der sah die Hand, als er da auf sein Trinkgelage war mit seinen Freunden. Und plötzlich sah er die Hand, die Finger, die Hand, die schrieb. Seine Gesichtsfarbe veränderte sich. Ja, das verändert sich. Auch der Verhärtet ist, auch der Unbekehrte, auch der sagt, ich habe keine Zeit, ich bin gleichgültig. Die Stunde wird kommen und möge Gott schenken, dass es nicht nur auf dem Sterbebett ist oder wenn schon zu spät ist, sondern dass der Mensch erweckt, wenn es noch Tag ist, wenn es noch Gnadenzeit ist. Und darum sollte ein jeder jetzt erwecken und aufwachen. Nicht warten bis auf dem Sterbebett, dann kann es zu spät sein. Heute noch warten Sie nicht, bis Sie mal auf eine Reise gehen können nach Afrika. Oder ein anderes. Jetzt ist die Zeit. Morgen, sagt der Teufel. Gott sagt jetzt. An wessen Seite sind Sie? Ich bringe meine Sache morgen in Ordnung. Morgen ist es wieder morgen. Vielleicht leben Sie morgen nicht. Gott kann heute Nacht reden, du Narr. Es wäre nicht das erste Mal, dass er das täte. Das haben wir schon oft erlebt. Wenn Gott redet, heißt es, aufhorchen, gehorchen, gehorsam sein, sofort. Sagen, ja Herr, du bist stärker als der Tod. Und wenn der Tod kommt, können wir den nicht widerstehen. Und Gott ist Größe. Und da las der Daniel diese, der Belshazzar, den sein Vater Nebukadnezar Belshazzar genannt hat, die Zeilen. Und da hieß es, du bist, Gott hat dich gewogen in seine Waage. Und hat dich zu leicht, nicht völlig erfunden. So ging dieser Mann in die Ewigkeit. Und da sagte Daniel ihm, ich will dich an etwas erinnern. genau das, was wir in diesem Text gelesen haben, wo es heißt, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Er sagt, König Belsatzar, denke daran, du hast gewusst von der Sünde deines Vaters. Du hast gewusst, dass seine Majestät von ihm genommen ist und dass er hinausgewiesen ist zu den Tieren. Du wusstest, was mit ihm geschehen ist, wie Gott ihn gedemütigt hat, wegen seiner Hochmut. Wegen seinen Stolz wurde er wie ein Tier. Und du, König Belsatzar, hast das gewusst und trotzdem hast du den rechten Weg verlassen, bist auf dem Trinkgelage mit deinen Freunden und benimmst dich schändlich und spottest mit den heiligen Gefäßen des Tempels sündigst du? Gott hat dich gewogen in seine Waage und zu leicht gefunden. Lieben Freunde, wenn Gott sie heute Abend in seine Waage tut und sie wiegt, werden sie als völlig gefunden, ihre Wege als vollkommen? Oder ist es eine halbe Sache, ihr Christentum, ihr Leben mit Gott? Sind ihre Werke das Singen? Sie singen. Ist ihr Singen eine völlige Sache? Sie singen. Herr Jesus, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Träum doch nicht davon, dass mein Herz, was ist dem Herrn gehört. Ich gehe hinaus und mache, was ich will. Ich singe. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Was singen wir nicht alles? Lieben Freunde, wenn das, was wir singen, die Wahrheit wäre, dann wäre der Pastor hier auf der Kanzel nicht der einzige Engel, vielleicht wären wir alle Engel. Aber wenn es einen Ort gibt, wo gelogen wird, dann ist es in der Kirche, wenn die Gesänge gesungen werden. Gibt es sogar in den Kirchen, wo Konfirmanden konfirmiert wird, da wird gesagt, Herr, ich gebe dir Herz und Glieder, leg sie dir zum Opfer wie nieder und widme meine Kräfte für dich und dein Geschäft. Und was geschieht? Von der Zeit ab können wir lange Hosen anziehen und auf den Tanzboden gehen und saufen. Vor dem wurde es uns nicht erlaubt. So war es bei uns in Afrika. Dann widmen wir uns für Gott und sein Geschäfte, wenn wir die Lizenz bekommen, auf den Tanzboden zu gehen, zu saufen, zu huren. Ich habe deine Werke nicht völlig gefunden, auch unsere Gesänge, die wir singen. Wehe dem, der ein Gesang gesungen hat und lebt dem nicht dementsprechend. Wehe dem, der sagt, Herr, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Und bekennt sich nicht zu dem. Das sind alles Lügen. Und der Herr sagt, tu Buße. Deine Werke sind nicht völlig. Wir beten, ach Herr Jesus, und träumen nicht daran, wir sind unsere Herren, der Herr ist nicht der Herr. In meinem Haus tue ich, was ich will, mit meinem Geld tue ich, was ich will. In meiner Arbeit sage ich, was ich will, ich kaufe das Auto, was ich will. Und sagen, er ist Herr. Wir krönen ihn als Herr. Nehmen wir nur unsere Gesänge, unser Singen und unser Beten. Wenn unser Gebet und unsere Gesänge auf diese Waage, Gottes Waage gelegt werden, werden die völlig erfunden. Vielleicht singe ich es und meine Gedanken sind draußen. Völlig erfunden. Sogar beim Zuhören. Ich höre nun, was gepredigt wird, was gesagt wird, aber werde ich in dem völlig erfunden? Sind wir völlige Christen? Das, was wir tun, das, was wir sagen, sind wir völlig dabei? Und ist das völlig oder ist das eine halbe Sache? Sogar bei unserer stillen Zeit. Manche Christen haben stille Zeit mit der stille Zeit. Das Götzendienst. Geh auf meine Knie, ich bete jetzt beten, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Machen wir es halbe Stunde. Gut, dann bete ich. Habe ich fertig gebetet? Ach, noch 10 Minuten. So, dann muss ich wieder anfangen zu rabbern und noch mehr Geschwätz machen. Oh, noch 5 Minuten. Ja, ich habe ja gesagt, eine halbe Stunde. Und ich habe nicht Zeit mit dem Herrn, nicht Zeit mit Jesus. Ich habe Zeit mit meiner stillen Zeit. Und das ist vergeudete Zeit. Haben Sie keine Zeit mit stille Zeit, sondern Zeit mit Jesus. Eine lebendige Zeit. So können wir in eine Form kommen. Haben den Schein, das Gute. Aber das Herz ist nicht in dem. Ach, wir müssen zeugen. Es wird ja von uns erwartet. Wir müssen unser Zeugnis geben. So war es bei uns in Afrika, in Kapstadt. Da war ein Christ, der wurde gefragt, du könntest du, da ist eine Freiversammlung am Sonntag, könntest du dein Zeugnis geben? Ja, gern, das tue ich. Am Sonntag kommt er an, er sagt, Bruder, es tut mir so leid. Mein Zeugnis ist von den Mäusen gefressen. Ja, was sagst du bloß? Er hatte sein Zeugnis aufgeschrieben, aufs Papier. Und den in seinen Schrank getan. Und da hat sich eine Maus daran gewagt und hat das zerfressen. Er sagt, es tut mir so leid, ich kann mein Zeugnis nicht geben. Es ist von den Mäusen gefressen. Sehen Sie. Und er konnte tatsächlich nicht. Er hatte sein ganzes Zeugnis von A bis Z aufgeschrieben. Konnte es nicht geben. Wurde von den Mäusen gefressen. Nicht etwas Lebendiges, das aus dem Herzen kommt, aus dem Leben Gottes. Das Feuer Gottes, das Leben Gottes ist da. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Eine tote Gemeinde. Trotz den Namen lebendig. Gott wiegt auch uns, nicht nur den Belsatzar. Auch wir werden gewogen. Und diese Gemeinde hatte gewogen und sie wussten es nicht. In der Stille, in einem Augenblick und in einer Stunde, wo sie es nicht erwartet haben. Als sie alle schliefen und vielleicht schnarchten, da wog der Herr Jesus sie und wurden so leicht erfunden. Diese Stunde kann irgendeine Stunde sein in unserem Leben. Darum müssen wir auf der Hut sein, sei es Tag oder Nacht. Der Herr kommt zu den Seinen in einer Stunde, wo sie es nicht erwartet haben. Und wehe, wenn er zur Unzeit kommt. Wenn wir sagen, ach, jetzt schadet es nicht. Als Belsatzar auf dem Trinkgelage war und sagte, ach, ich rufe mal meine Freunde. Und dann haben wir eine herrliche Zeit. Und da kam der Herr mit seiner Waage. Und da war es gefallen für Zeit und Ewigkeit. Entschieden. Also, auf der Hut, jeden Tag, jede Stunde. Und können nicht sagen, so, jetzt bin ich weg, der Pfarrer ist nicht da, der sieht mich nicht und der auch nicht. Und jetzt kann ich mal es mir erlauben, dies und das. Der Herr ist da und in dem Augenblick kann er mit seiner Waage dort sein. Und er sagt, trotzdem du das wusstest, König Belsatzar, dass Gott so mit deinem Vater gehandelt hat. Vielleicht hat der Sohn sogar gesagt, Herr, ich beuge mich dir, du bist Gott. Aber über die Jahre hindurch ist das verflaut, hat es vergessen und nicht mehr dementsprechend erlebt. Nun heißt es hier, denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Denke daran. Heute Abend erinnert Gott uns daran, was wir schon gehört haben in der Vergangenheit. Hat Gott schon mal zu Ihnen geredet? Vielleicht die Zeit Ihrer Bekehrung? Oder sind Sie noch nicht bekehrt? Gibt es Zeiten in Ihrem Leben, wo Gott schon zu Ihnen geredet hat? Haben Sie vergessen, was Gott Ihnen gesagt hat? Haben Sie vergessen, was Sie dem Herrn verheißen haben, was Sie ihm gelobt haben? Haben Sie das schon vielleicht vergessen? Denken Sie daran. Paulus erinnert die Galater daran. Er sagt, denkt ihr daran, als ihr zum Glauben kommt, was geschehen ist. Es ist oft gut Und in diesem Sendschreiben erinnert der Herr Jesus selber diese Gemeinde daran, in ihrem Todeszustand, in ihrem Schlaf, sagt er, wach auf, denkt daran. Was habe ich euch gesagt? Was habt ihr empfangen? Das Evangelium, als ihr es empfangen habt, wie war das? Als ich zu euch redete, wie war das? Und auch jetzt, in diesem Augenblick, was ihr empfängt und was ich euch sage. Manche könnten erweckt werden, wenn sie zurückgreifen. Was haben wir in der Vergangenheit? Was hat Gott zu uns gesagt? Denken Sie an den Ruf. Hat der Herr sie nicht gerufen? Hat der Herr sie nicht gesandt? Was hat der Herr ihnen gesagt? Sind sie noch an dem? Haben sie das aufbewahrt? Leben sie noch in diesem Lichte oder nicht? Oder haben sie das vergessen? Und in der Zwischenzeit verheiratet, Kinder und so weiter. Vielleicht eine Frau, die nicht näher zum Herrn führt, sondern weiter weg. Oder ein Mann, der nicht zu ihr näher zum Herrn führt oder nicht. Denken, erinnern Sie sich daran, was an Gottes Worte? Vielleicht haben Sie es sogar in Ihre Bibel aufgeschrieben, niedergeschrieben. Vielleicht haben Sie es anderen mitgeteilt. Denken Sie daran. Das, was Gott zu Ihnen geredet hat, wenn Sie das nicht bewahren und nicht in dem Lichte leben, dann wird das ein Strick für Sie. Und vielleicht wird einer mal Sie in einem Baum finden, dann hängen Sie da wie der Judas Iskariot, was ich Ihnen nicht wünsche. Und das wird Ihnen zum Gericht. Dadurch werden Sie verwerflich. Und der Herr Jesus bei seinem Kommen kann sagen, du, was hatte ich dir gesagt? Du, was habe ich dir gegeben? Was habe ich dir anvertraut? Bist du dem treu geblieben? Bist du davon abgeirrt? Diese Gemeinde zu Sardes war die erste, die von allen Gemeinden zerstört worden ist. Bis zum heutigen Tag ist da keine Spur von zu finden. Gleichgültig gegenüber das, worüber wir nicht gleichgültig sein müssen. Alles andere, keinen Sinn, keinen Wert. Lieber hungern. Lieber ohne Nahrung. Aber eine Nahrung, die Willen des Vaters tun. Für ihn da sein. Für ihn leben. Völlig in ihm erfunden werden, dass auch unsere Werke völlig erfunden werden in ihm. Wenn uns in seine Waage tut, dass er sagt, gut, bewahre das und tue Buße. Tue Buße, bringe das in Ordnung, okay? Vergib mir. In Reue und Buße komm zurück, dass ich abgeirrt bin. Vergib mir, dass ich dir nicht treu geblieben bin. Vergib mir für diese Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Ich hätte im Dienst Gottes sein sollen. Blühen wie eine Blume mit dem schönsten Geruch. Aber bin tot gewesen. Meine Werke nicht völlig vor Gott gefunden. Denke daran und bewahre die Worte. Ich erinnere Sie nun daran, was in der Vergangenheit, was Gott zu Ihnen geredet hat und was er jetzt auch zu Ihnen redet. Bewahren Sie das. Sonst komme ich wie ein Dieb, sagt er. Sonst komme ich wie ein Dieb. Ein Dieb meldet sich nicht an. Ein Dieb, der kommt, wenn wir schlafen oder beschäftigt sind. Und dann wachen wir auf, wenn es zu spät ist, wenn er die Hühner gestohlen hat, die Vögel gestohlen hat, wenn er das Geld gestohlen hat und ist weg. Der Herr ist kein Dieb, aber das fordert seine Gerechtigkeit, dass das anvertraute Gut, das uns geschenkt hat, dass wir dem entsprechend treu sind und folgen und darüber wachen. Und wenn nicht, er sagt, dann nehme ich auch das, was der Mensch hat und gebe es dem, der hat. Nehme es von dem, der nicht hat. Der Herr wird uns nicht zur Seite stehen, sondern wird uns wie ein Dieb sein. Und das, was wir empfangen haben, wird er von uns nehmen.
wird er uns rauben, wird er hinwegtun und wir verlieren alles, alles. Der Segen ist dahin, wird uns genommen. Und dann sagt er zum Schluss, aber du hast einige, sind nur wenige, aber da sind einige Namen, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Gott sei Dank, dass in dieser Gemeinde es ein paar Leute gegeben hat, die nicht bereit waren, ihre Kleider zu besudeln. Ihre Kleider haben sie reingehalten, weiß. Und sie wissen, was das bedeutet. Ein weißes Kleid, da muss man so vorsichtig sein. Der kleinste Schmutz sieht man sofort. Das Kind kommt nur, man steuert und sagt, warte Kind, taste mich nicht an mit den schmutzigen Händen. Das wird so leicht schmutzig. Eigentlich ist es sehr unpraktisch, das weiße Kleid, das weiße Gewand. Lieber ein Kleid, wo man die Flecken nicht sieht. Das ist viel gemütlicher, viel angenehmer. Das Weiße, das zeigt den Schmutz gleich. So ist es auch im Geistlichen. Aber der Herr sagt, die, die mit Weiß angetan sind, weißen Kleidern, die werde ich auch dort mit weißen Kleidern antun. Die werden mit mir wandeln. Wer überwindet, den werde ich geben. Den werde ich mit weißen Kleidern antun. Sehen Sie, worum es hier handelt, sich handelt in dieser Gemeinde? Sie waren tot. Sie schliefen. Warum? Die haben nicht gewacht über ihr weißes Gewand. Das Herz ist hart geworden. Am Anfang, da war es was Großes. Das Kleid soll rein bleiben. Kein unfreundliches Wort, keine Ungeduld, kein Hass, keine Unfreundlichkeit. Aber denn allmählich hat sich's geendet. Ein paar warten und sagen, nein, das dürfen wir nicht. Kein böser Gedanke. Keine verkehrte Reaktion. Und wenn solch eine Reaktion kommt, sofort Buße und das Kleid wieder hell machen im Blute des Lammes. Ein paar sind dabei geblieben. Gesegnet ist der. Blessed. Was heißt? Selig ist der, der reines Herzens ist. Denn er wird Gott schauen. Diese Gemeinde hat das reine Herz verloren. Sehen Sie, die hat die Reinheit verloren. Diese Gemeinde hat das weiße Kleid nicht rein behalten. Gott sei Dank, da waren ein paar. Und dann sagt der Herr, sorg dafür, dass die, die sterben, das können Menschen sein. Und es kann noch ein Teil sein im Leben. Da kann noch ein Funke sein. In der Asche. Ist noch nicht ganz vollkommen tot. Fach das wieder an. Werde wieder lebendig. Wache auf. Und wenn es dir gelingt, wenn du überwindest, wenn du den Sieg erringst, dann will ich dir auch mit weißen Kleidern antun und deinen Namen nicht auslöschen aus dem Lebensbuch. Darüber will ich nicht mal sprechen, eine schockierende Sache, wenn es so etwas gibt. Wäre das doch ein Märchen. Solches. Aber Gott sei Dank, wer überwindet, er sagt, die Garantie, ich werde deinen Namen nicht auslöschen aus dem Lebensbuch. Aber wer nicht überwindet, wer? Trösten Sie nicht, wenn Sie schlafen, dass Ihr Name dort geschrieben ist. Trösten Sie nicht mehr sich mit dem Gedanken, ich bin auch Christ, aber das Gewand ist nicht weiß. Trösten Sie sich nicht damit, dass mein Name steht auch ins Lebensbuch, aber die Werke sind nicht völlig erfunden. Hier ist Gottes Waage. Die Bibel, ist Ihr Leben dementsprechend? Ist Ihr Leben schriftgemäß? So wie Gott es uns sagt, wenn, danken Sie Gott und wachen Sie, dass Ihr weißes Kleid nicht beschmutzt wird und nicht besudelt wird, sondern dass Sie rein bleiben. Dass Sie mit Jesus wandeln, reines Herzens, reines Sinnes, ein reines Kleid, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Dann, sagt der Herr, wirst du auch jenseits angetan mit weißen Kleidern. Dann werde ich deinen Namen nicht auslöschen. Lasst uns beten. Herr Jesus, aus Gnaden, schenk uns ein Ohr zu hören, was du uns sagst. Und schenke doch, dass ein jeder unter uns völlig erfunden wird mit seinem ganzen Wesen und Wirken und Werken. Dass wir auch zu der Überwindeschar gehören, dass wir auch im Jenseits angetan werden mit weißen Kleidern und dass unser Name nicht aus dem Lebensbuch getilgt wird und gelöscht wird. Amen.